Das sind Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Nein, heute reden wir nicht über Corona, heute reden wir über die Schweiz und die EU. Der Widerstand gegen ein Rahmenabkommen mit der Europäischen Union wächst. Es gibt neue Organisationen, z.B. Kompass Europa oder auch Autonomie oder Autonomie Swiss, die sich wehren gegen den Rahmenvertrag. Auch in der Mitte bröckelt die Unterstützung, in der Mitte vom Parlament. Und es gibt eine erstaunliche, interessante Reihe von Prominenten, die sich ebenfalls als Gegner von einem Rahmenabkommen geoutet haben, zum Beispiel der Dieter Meier oder der Kurt Aschbach oder auch der Bernhard Russi. Was ist von dieser neuen Situation zu halten? Ist das eine Chance, um eine verfahrene Situation zu korrigieren? Oder ist das ein Holzweg, ein gefährlicher Weg für die Beziehungen zu der Europäischen Union? Ich freue mich sehr auf unsere Gäste. Bei uns ist der Philipp Erzinger, ist eigentlich der wichtigste Mann, weil in dem Kompass Europa, weil sie sind der Geschäftsführer, also der, was Tagesgeschäft macht, initiiert ist das Ganze ja von den drei Gründern von der sehr erfolgreichen Finanzgesellschaft, von der Partners Group in Zug. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Erzinger. Ich freue mich auf Christa Markwalder, Nationalrätin FDP Kanton Bern, ehemalige Präsidentin von der Europäischen Bewegung Schweiz, neue Europäische Bewegung Schweiz, muss ich sagen, die sich für eine Mitgliedschaft in der EU einsetzt. Sie sind heute vor allem auch da als Befürworterin vom bilateralen Weg. Diana Angelina Moser ist bei uns. Sie ist Nationalrätin und Fraktionschefin von der Grünen-Liberalen Partei. Sie sind Nationalrätin aus dem Kanton Zürich. Die Grünen-Liberalen setzen sich, ich zitiere, gegen Abschottung und auch für die bilateralen Verträge. Ich freue mich auf den Markus Somm. Er ist Historiker und Publizist und ist zu der Freude von vielen Zuschauern und zum Ärger von ein paar Stammgast. Also einmal im Monat ist er bei uns fix in der Sendung. Ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Herr Erzinger. Es ist ja doch eher selten, dass sich Persönlichkeiten, hochkarätige Persönlichkeiten aus der Wirtschaft so explizit politisch positioniert und in diesem Thema jetzt auch noch dort, wo eigentlich lange nur die SVP war. Was ist passiert?
Zuerst mal herzlichen Dank, Herr Brennwald, für die Einladung. Es ist relativ einfach. Ich glaube, wir haben alle einmal den Rahmenvertrag gelesen. Auch die Damen und Herren, die bei uns in der Allianz Kompass Europa dabei sind. Und ich glaube, dann fällt auf, dass das ein schlechter Vertrag ist, weil er eben nicht auf Augenhöhe ist, weil er einseitig unilateral ist und weil er, und zu dem werden wir sicher noch kommen, von uns verlangt, 100% von EU-Recht zu übernehmen. Und wir eigentlich durch verschiedene Klauseln, die wir in diesem Vertrag haben, letztendlich unser eigenes Schicksal gar nicht mehr in der Hand haben. Und ich glaube, in diesem Kontext hat sich jetzt nicht nur unsere Allianz, Sie haben andere erwähnt vorher, formiert, wo Bürgerinnen und Bürger in einer Breite, die überhaupt nichts mit dem Links-Rechts-Schema zu tun hat, wo wir uns auch nicht verorten, weil wir parteiunabhängig sind und auch weltoffen, weil Bürgerinnen und Bürger einfach merken, da ist etwas, was wichtig ist und das müssen wir genau anschauen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt, wo wir es genau anschauen.
Obwohl ja die Diskussion ja jetzt eigentlich schon seit Jahren geführt wird, habe ich jetzt das Gefühl, eben, so wie Sie es formulieren, ist das wie so eine neue Gewichtung. Auch wenn man jetzt sieht, eben, die namentlich in Ihrer Allianz auch mit dabei sind. Ich habe ein paar Namen aufgezählt. Man könnte noch einige schwergewichtige Wirtschaftsführer auch dazu zählen. Aber dass Sie einen Kurt Aschbacher gewinnen oder einen Bernhard Russi oder einen Musiker wie den Dieter Meier. Wie ist das gekommen?
Also wir haben einfach gesagt, wir fangen mal an mit unserem eigenen Netzwerk. Und dann haben wir am Anfang gesagt, ja, fangen wir bei 50 Leuten an, nachher haben wir gesagt 100 Leute, nachher 150 und Sie wissen, vor zwei Wochen sind wir live gegangen mit 250 Leuten, mittlerweile sind wir über 600 und wir scheinen die offene Türen einzurennen. Ich glaube, das eine, was Sie ansprechen, ist die Wichtigkeit, gewisse Gesichter zu haben. Ja, das gibt einen Pull-Effekt, aber ich will noch mal betonen, es heisst ja auch, wir sind Allianz Kompass Europa und sie finden dort nicht nur sogenannte VIPs, sondern wirklich Bürgerinnen und Bürger von allen Spektren letztendlich. Und das ist auch wichtig, weil wir sind eine Grassroot-Bewegung und keine politische Partei.
Wie gesagt, ich finde es interessant, weil ich das Gefühl habe, das verändert so ein bisschen das Bild von der Gewichtigen in der Schweiz. Und darum nimmt es mich jetzt sehr wunder für jemanden, der immer schon eigentlich eben seit Jahren auch sagt, wir müssen ein institutionelles Abkommen haben, weil das ist wichtig für die Stabilität von diesen bilateralen Verträgen auch. Wie gewichtet Sie das, was da im Moment passiert? Nicht nur der Herr Erzinger mit Compass Europa, Autonomie Suisse und die Prominenten, auch natürlich ein Fraktionskollege von Ihnen, Thierry Burkhardt, der gesagt hat, das bringt nichts mehr.
Also stellt euch vor, die Schweiz würde jetzt nach jahrelangen Verhandlungen mit der EU, nach zahlreichen Verhandlungserfolgen, punkto Geltungsbereich, punkto Rechtsübernahme, aber auch punkto Schiedsgerichtsbarkeit und Streitbeilegung, ihrer Verhandlungspartnerin, die übrigens unsere wichtigste Partnerin ist, sowohl politisch wie wirtschaftlich wie kulturell, sagen, nein, das unterzeichnen wir jetzt nicht. Und das ohne, dass die Staatssekretärin, die jetzt gerade auch wieder auf Brüssel geht und schon war, noch die Chancen bekommt, dass sie noch einmal die Klärungen bei den offenen Fragen vornehmen kann. Die Schweiz wird ihre Glaubwürdigkeit international komplett, aber komplett verspielen. Oh
Moment, Sie haben es jetzt ein bisschen hart formuliert. Man kann ja das ein bisschen diplomatisch und halt mit dem, wie der Bundesrat Gassis auch gesagt hat, mit dem Reset anpacken.
Also erstens mal sind wir seit 2013 am Verhandeln. Und die Schweiz kann wirklich Verhandlungserfolg vorweisen. Es ist nämlich überhaupt nicht so, dass irgendwie der Vertrag irgendwie unilateral uns aufoktroyiert würde. Im Gegenteil, wir haben sehr, sehr wohl können, dank diplomatischem Verhandlungsgeschick unsere Interessen grundlegend wahren. Zum Beispiel auch unsere direkte Demokratie, unsere internen Abläufe. Und das alles gesteht uns die EU zu. Und jetzt haben wir noch Differenzen. Wir wissen das, namentlich Lohnschutz und Unionsbürgerrichtlinie und staatliche Beihilfen. Wenn wir dort Klärungen vornehmen können, denke ich, müssen sich endlich die Reihen schliessen. Ich glaube, es ist schon auch ein Problem, das Zaudern und Zögern vom Gesamtbundesrat und jedes Bundespräsidium ist wieder vorbeigegangen, ohne dass man wesentliche Fortschritte gemacht hat. Dass man jetzt quasi den Boden bereitet für Kritik, für Nörgeleien, für grundsätzliche Frage stellen. Also ich glaube, es kann niemand die grosse Bedeutung von der Beziehungen von der Schweiz zur EU grundsätzliche Frage stellen, weil sie sind sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Natur. Und natürlich haben wir auch mit unseren Nachbarländern eine extrem enge Vernetzung. Und für die brauchen wir solide rechtliche Grundlagen. Weil sonst sind wir in diesem bilateralen Verhältnis. Der Herr Erzinger hat es gerne auf Augenhöhe, wobei das ist ein bisschen schwieriger, wenn man ein Markt hat von 450 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten und die Schweiz ist ein Land mit 8,5 Millionen. Da mit der Augenhöhe zu argumentieren, das nimmt mich dann später noch Wunder. Aber sonst haben wir natürlich auch die schwierige Situation, dass wir zum Beispiel einer gewissen Willkür ausgesetzt sind. Wir brauchen selber auch rechtliche Instrumente, um unsere Interessen zu wahren. Und die bietet das institutionelle Abkommen.
Gut, das können wir sicher vertiefen. Ich will im Moment noch mal schnell da beim Ping-Pong bleiben bei Ihnen, weil Sie haben etwas gesagt und um das dreht sich eigentlich die ganze Diskussion. Sie sagen ja, das ist auf gutem Weg, wir brauchen jetzt noch gewisse Klärungen und Sie erwähnen genau die zwei Bereiche, Lohnschutz zum Beispiel und Unionsbürgerschaft, wo gerade diesen neuen Gruppierungen gar nicht wichtig sind. Die sagen, das sind Nebenkriegsschauplätze. Im Zentrum, Sie haben es ja am Anfang gesagt, ist die Souveränität, dass wir unsere Rechtssprechung selber setzen. Würden Sie noch einmal Antwort geben auf das? Also geht es um Klärung von gewissen Fragen oder geht es, Sie sagen ja, wir haben jetzt das mal richtig gelesen und haben eigentlich einen Aha-Effekt gehabt.
Also ich glaube, was Christa Markwalder sagt, in einem speziellen Punkt, würde ich da gerne auch offen ansprechen. Ich glaube, wir müssen uns bei der EU durchaus entschuldigen für das, was wir jetzt im Moment gerade haben, nämlich eine Situation, wie Sie, Frau Markwalder, zu Recht beschreiben, wo der Bundesrat Führungsstärke vermissen lässt, wo ein Vertrag vorliegt, der schlicht nicht akzeptabel ist, wo wir aber auch, und auf das kommen wir noch, diverse Punkte haben, die wir nicht nur verbessern wollen, sondern letztendlich auch gar nicht akzeptieren wollen. Also ich glaube, eine Entschuldigung an die EU ist angebracht. Und genau aus dem Grund, den Frau Markwalder erwähnt hat. Zweitens, die Klärungen, und da müssen wir schon mal Tacheles reden. Wenn wir von Lohnschutz, flankierenden Massnahmen reden, dann ist das ein wichtiges Anliegen, nicht zuletzt auch für den Arbeitsstandort Schweiz. Und das ist völlig zu Recht auf der Liste der Klärungen. Staatliche Beihilfe selbstverständlich auch und Unionsbürgerrichtlinie auch. Aber auf Englisch würde man sagen, that's not the point. The point sind nämlich die Souveränitätsfragen, nämlich die Trilogie von der Frage der Gerichtsbarkeit, die berühmte Schiedsgerichtsbarkeit mit dem EuGH als materielle Prüfung, dann Kündigungsklauseln und am wichtigsten, und das ist für Compass Europa der wichtigste Punkt, die vollständig dynamisierte Rechtsübernahme.
Und wenn man den Vertrag vielleicht, also quasi eine automatische Übernahme europäischem Recht.
Ja, Sie haben sogar jetzt Stichworte auch geliefert, oder? Es ist eben nicht nur juristisch korrekte dynamische Rechtsübernahme, nämlich so, dass man muss sagen, wenn man anschaut, welche Artikel im Insta A dafür verantwortlich sind, nämlich die Revisionsklausel Artikel 21, Kündigungsklausel Artikel 22 und Kombination von der Schiedsgerichtsbarkeit mit diesen Klauseln, werden wir letztendlich immer automatisiert müssen Recht übernehmen. Und wir werden gar nicht können entscheiden, ob wir einen Rechtserlass wirklich auch mit unseren direktdemokratischen Instrumenten wollen oder nicht. Sie wissen, am Schluss entscheidet Schiedsgericht über Ausgleichsmaßnahmen, die müssen angemessen und verhältnismäßig sein. Und wenn jemand behauptet, das Schweizer Volk könne noch entscheiden, ob sie einen Rechtserlass übernehmen will oder nicht, dann hat er den Vertrag nicht gelesen.
Nimmt mich sehr wunderrätzig nach der Haltung von der Frau Moser, aber vielleicht noch ganz eine kurze Nachfrage, oder? Und das merken Sie erst jetzt. Also das hat man ja jetzt seit Jahren. Ist eigentlich die SVP mehr oder weniger die einzige Organisation, Partei in dem Fall, die auf das hingewiesen hat. Und auf dieser Seite hat es immer geheißen, also in den letzten Jahren oder vielen Monaten hat man eigentlich von der Souveränitätsfrage gar nichts mehr gehört. Man hat eigentlich immer nur noch gesagt, auch aus dem Bundesrat heraus, ja, wir haben jetzt noch ein Problem in den anderen Bereichen, die wir gehört haben. Also wieso merken Sie das erst jetzt, Herr Ratzinger?
Ja, also ich habe erst im Sommer Zeit gehabt, den Vertrag zu lesen, das ist die einfache Antwort. Aber ich glaube, Sie sprechen ja etwas Weiteres an. Ich glaube, wir haben uns als Bürgerinnen und Bürger auch ein bisschen leiten lassen, vertraut auf gute Beamtinnen und Beamte, ein gut funktionierendes Parlament, einen gut funktionierenden Bundesrat, Unterhändler, Unterhändlerinnen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wahrscheinlich alle aufwachen. Die einen vielleicht im Frühling, die anderen im Sommer, die anderen erst jetzt, wenn sie bei uns Mitglied sind, bei Allianz Compass Europa, dass da etwas gegangen ist, wo ein bisschen an uns vorbeigerutscht ist.
Und, also, lassen wir doch
Das haben wir jetzt gemerkt. Und ich glaube, jetzt gilt es einfach, die Wahrheit auch ins Auge zu schauen und anfangen, das Ding abschiessen.
Also, Jana Moser, wie tönt das für Sie?
Ja, also ich glaube, Herr Ratzinger muss sich keine Sorgen machen. Es läuft nichts an irgendjemandem vorbei in diesem Land, sondern es läuft in geordneten Bahnen. Und ich glaube, was mir total wichtig ist, wir reden jetzt über das Rahmenabkommen, aber das muss man ein bisschen einordnen. Das muss man ein bisschen einordnen. Wir sind im Herz von Europa, wir sind ein total offenes Land. Wir haben eine globalisierte Beziehung zu ganz vielen Ländern. Wir haben unseren wichtigsten Handelspartner und politischen Partner, das ist die Europäische Union, das sind die europäischen Länder. Und wir haben nicht einen EU-Beitritt gewählt, wir haben keinen EWR-Beitritt gewählt und wir wollen auch nicht eine Isolation wählen. Also Sie haben das gesagt, Herr Brennwald, ich wehre mich dezidiert dagegen. Ich glaube, für die Schweiz ist es absolut essentiell, dass wir stabile Beziehungen haben, Rechtssicherheit zu unseren engsten Partnern. Und wir haben, und ich glaube, da können wir auch stolz drauf sein, wir haben die bilateralen Verträge seit Jahren und das ist ein Erfolgsmodell. Und das wollen wir auch in Zukunft haben. Und was Sie erzählen von Offenheit, das hat einfach nicht sehr viel mit der Realität zu tun. Wenn wir die bilateralen wollen, dann braucht man gemeinsame Spielregeln. Und jetzt hat man jahrelang gemeinsam eingenommen. Wir haben ein demokratisches Land, wo wir Kommissionen haben, die zuständig sind für die Absegnung von diesen Verhandlungsmandaten. Hat man das diskutiert. Man hat sehr breit konsultiert in der Schweiz. X Kreise, Wirtschaftsverbände, Wissenschaft, Forschung, Parteien, Kommissionen, alle hat man konsultiert, nachdem das auf dem Tisch gelegen ist und hat gesagt, man schaut jetzt, wie das bewertet wird. Das war ein neues Verfahren, aber grundsätzlich hat man das gemacht und man ist zum Schluss gekommen, dass es überwiegend in unserem Interesse ist. Es gibt Leute, die es sehr klar befürwortet, wie ich eine Person bin von denen. Meine Partei sagt, das ist ein gutes Verhandlungsresultat, wir unterstützen das. Und es gibt die das unterstützen und sagen, wir brauchen noch die drei Präzisierungen. Also nicht das, was sie sagen, es ist alles schlecht, sondern es ist gut, aber es braucht noch drei Präzisierungen in den drei Bereichen, die sie angesprochen haben. Und dann gibt es natürlich die Gegner, die es immer gibt bei den europapolitischen Fragen, und das ist auch legitim. Und jetzt geht es darum, die Präzisierungen vorzunehmen, dass wir nachher eine breite öffentliche Diskussion führen können. Und das ist die Situation. Und was ich schwierig finde, ist, wenn jetzt behauptet wird, wir werden einfach Recht übernehmen. Ich glaube, weder Christa noch ich will einfach Recht übernehmen von der Europäischen Union. Das ist einfach nicht das, was stattfinden wird. Sondern wir haben eine dynamisierte Rechtsübernahme. Es ist nicht eine automatische Rechtsübernahme, die wird einfließen in unseren Prozess. Wie genau, Sie haben gesagt, alles Recht wird übernommen, Herr Ratzinger. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben genau in den wichtigsten fünf Marktzugangsabkommen haben wir das Rahmenabkommen wird gelten. Und dort wird man die dynamisierte Rechtsübernahme haben, die man nachher wird selbstverständlich beurteilen. Und das ist mir ganz wichtig. Man wird selbstverständlich müssen beurteilen in der Schweiz, je nach Stufe, im Parlament, vor dem Volk, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ich bin nicht der Meinung, dass wir alles übernehmen müssen. Selbstverständlich nicht. Es wird Auslegeordnungen geben. Ist das in unserem Interesse oder nicht? Und es ist auch nicht so, dass man grundsätzlich muss sagen, es wird dann irgendjemand uns drohen. Überhaupt nicht. Das ist ein Handelspartner. Und was man nicht erwarten kann, ich glaube, das ist ganz wichtig, ist, dass wenn wir partizipieren wollen, einem der grössten Binnenwerte dieser Welt, als erfolgreicher Handelspartner, dass wir dort hineingehen können und allen sagen, wie es läuft. Ich glaube, das ist einfach eine masslose Selbstüberschätzung.
Ich glaube, das Erste ist einmal, was Christa Markwalder gesagt hat, finde ich, ist noch interessant. Ich glaube jetzt, so wie Sie geredet haben, haben Sie relativ wenig gesagt, warum der Vertrag so wahnsinnig gut ist. Sondern Sie haben eigentlich eher als stärkstes Argument gebraucht, ja, wir haben jetzt der EU schon relativ lang gesagt, wir wollen das Rahmenabkommen und wir haben jetzt auch Konzessionen bekommen. Jetzt müssen wir eigentlich langsam abschliessen, weil wir sehen ein bisschen alt aus, wenn wir das nicht annehmen. Das finde ich ein relativ schlechtes Argument. Weil letztlich, ich will jetzt noch einmal betonen, was Philipp Berzinger gesagt hat, das ist wirklich ein Grundsatzproblem. Und es geht natürlich um die dynamische Rechtsübernahme. Es geht nicht um die drei Bereiche, die durchaus alle wichtig sind, aber wo wir alle ja immer wieder erstaunt sind, was alles auch noch kommt. Ich meine, Unionsbürgerrichtlinie, haben wir vor 5 Jahren gar nicht darüber geredet, wir haben gar nicht gewusst, dass das auch noch drin ist. Das ist doch das Problem an dem ganzen Binnenmarktprojekt der EU, dass sie, und das ist ihnen völlig unbenommen, das machen sie selber, das ist völlig okay, sie machen ihre Regeln, sie tun die Regeln weiterentwickeln, aber sie tun die Regeln weiterentwickeln auf eine Art, die eindeutig in eine immer tiefer gehende Integration geht, wo ein Drittland wie die Schweiz eigentlich nicht unbedingt so wahnsinniges Interesse hat, dass das so weit geht. Oder wir haben bei der Unionsbürgerschaft haben wir nicht das Interesse, dass ein Unionsbürger praktisch in der Schweiz praktisch genau die gleichen Bedingungen hat, wie wenn er in Deutschland oder in Frankreich leben würde. Und das Problem ist, dass die EU den Binnenmarkt dauernd erweitert und deshalb auch immer wieder Regeln bringt, die wir uns heute gar noch nicht vorstellen können, was alles noch kommt. Und deshalb ist das Rahmenabkommen so gefährlich. Weil wir geben der EU jetzt einen Blankoscheck. Wir geben einen Blankoscheck, der heisst, die dynamische Rechtsübernahme ist für uns immer okay. Und wenn es für uns nicht okay ist, dann müssen wir Sanktionen erwarten. Und das ist nicht ein guter Vertrag. Aus der EU-Sicht kann man sagen, ja, das ist okay, das haben wir gern, aber es ist kein guter Vertrag. So einen Vertrag schliesst man nicht ab, niemand. Ich wüsste kein Unternehmen, das mit einem anderen Unternehmen so einen Vertrag macht, wo man die ganze Zeit im Prinzip der einen Partei die Möglichkeit gibt, weiterzuentwickeln. Und wenn die anderen nicht weiterentwickeln, dann wird man gestraft. Es geht noch so weit. Ausgleichsmaßnahmen sind natürlich im Prinzip Sanktionen, aber es geht noch viel weiter. Sie können auch künden und sie können nachher nicht nur einen Vertrag künden, sie können gerade alle miteinander künden. Ja, sie können sogar das Freihandelsabkommen sogar noch künden. Das ist ein unglaubliches Drohpotenzial.
Wahnsinn, Herr Sohn, Wahnsinn.
Ja, wieso?
Jeder Vertrag ist kündbar, stellt euch vor, und zwar beidseitig.
Aber nicht Guillotine, das machen sie nicht, wenn sie ein Auto kaufen.
Wir haben dank der Guillotine sogar eine Rückversicherung, dass ein Vertrag, wenn er verletzt wird, dass der nachher nur ausgesetzt wird und quasi Kündigung ist die absolute Ultima Ratio, weil es gibt gewisse gegenseitige Interessen. Aber die Schweiz hat natürlich, durch das, dass wir an diesem Binnenmatch zumindest sektoriell teilnehmen, hat sie sich auch an gewisse Spielregeln, gemeinsame Spielregeln zu halten. Und es ist ja nicht so, dass wir noch nie hätten europäisches Recht übernommen. In jeder Botschaft, Herr Retzinger, lesen mal eine bundesrätliche Botschaft. In jeder Botschaft steht Verhältnis zum europäischen Recht. Wir schauen jedes Gesetz an in der Schweiz. Was hat das für ein Verhältnis zum EU-Recht, wenn es überhaupt eins hat? Und wir versuchen natürlich, dass in unserem Interesse möglichst wenig Hürden zu haben. Weil wenn es nachher darum geht, um Marktzugangsabkommen, brauchen wir eine Rechtsharmonisierung und eine einheitliche Auslegung. Und das ist ja der grosse Gewinn des EU-Binnenmarkts. Und die Schweiz ist gemäss einer Bertelsmann-Studie die absolute Profiteurin von unserer starken Vernetzung mit dem EU-Binnenmarkt. Und deswegen liegt es in unserem Interesse, dass wir die gemeinsamen Regeln übernehmen, aber dass wir auch Garantie haben, je nach unseren innerstaatlichen Mechanismen in unser Recht zu überführen. Und selbst wenn wir ein Referendum ergreifen und selbst wenn jetzt ein Referendum scheitern würde, dann ist es korrekt, dann kann die EU Ausgleichsmaßnahmen treffen, aber im gleichen Bereich. Also nicht irgendwelche Willkür, nicht irgendwelche Nichtverlängerung von einer Börsenäquivalenz. Das liegt im Interesse von der Schweiz.
Und übrigens noch so. Als nächstes gehören zu dem.
Einfach nur noch wegen meinem angeblich so schlechten Argument. Oder? Also wenn wir inhaltlich diskutieren wollen, kann ich euch sehr gerne sagen, wo wir gestartet sind im Jahr 2013, wo wir in einer denkwürdigen APK-Sitzung in Genf das Verhandlungsmandat beraten haben, bei was wir gestartet sind und bei was wir gelandet sind. Ich gebe euch vier Beispiele. Das erste ist beim Geltungsbereich. Geltungsbereich anstatt 120 Abkommen, 5 Abkommen.
Ich bin vorher auch unterbrochen worden. Jetzt würde ich sagen, jetzt ist gut. Also, die vier Punkte können Sie später Beispiele bringen. Bringen Sie einen Punkt.
Nein, jetzt will ich gerne Herrn Erzinger hören, weil aus Ihren Worten nehme ich eigentlich, dass Sie das aufstilisieren mit dieser Souveränitätsfrage, wie das eben auch im Grunde genommen der SVP seit langem vorgeworfen wird. Es geht da nicht darum, dass wir uns einem diktatorischen Regime unterordnen, sondern das sind eng abgrenzte Rechtsetzungsbereiche. Und haben vor allem damit zu tun, dass die Wirtschaftspartner die gleichen Normen haben und können miteinander einfacher geschäften.
Also schauen Sie, Herr Brennwald, oder auch an die beiden Damen gerichtet, Frau Moser, Frau Markwalder. Ich glaube, niemand bestreitet, dass der Punkt, den Sie beide erwähnt haben, dass man gute Beziehungen zur EU haben, geregelte Beziehungen zur EU haben, dass das richtig und wichtig ist. Und wir haben ja, wie Sie beide auch gesagt haben, wir haben ja die bilateralen 1 und 2 und auch die entsprechend strategische Auffanglinie, das Freihandelsabkommen von 1972, das uns erlaubt, wir kommen vielleicht nachher noch darauf, auch relativ ruhig ein Scheitern vom Rahmenabkommen in Kauf zu nehmen, weil wir eben nicht in der Situation der Briten sind, die das nicht hatten. Was Sie erwähnen, ist eigentlich falsch. Und ich muss sogar wirklich einfach dezidiert darauf hinweisen, dass es nicht stimmt, dass wir nicht automatisiert Recht übernehmen. Sie haben zwei Artikel in dem Insta, wo genau den Perimeter, den Herr Somm erwähnt hat, ausweiten lassen, wo die EU mit dem Artikel 21 eine Revision verlangen kann von dem Insta und wo mit dem Artikel 22 das Damoklesschwert der Kündigung immer über uns schwebt. Und die Souveränitätsfrage aus dem Blickwinkel von allein nur irgendwie Stichwort fremde Richter anschauen, ist völlig verkürzt. Und darum bin ich, Herr Brennwald, auch überhaupt nicht einverstanden mit der SVP-Rhetorik. Das ist vereinfachend und eigentlich ja, wird der Sache nicht gerecht. Oder? Gerecht wird der Sache, wenn man einmal in die Details hineingeht und genau das anschaut, was Sie beide eigentlich formuliert haben, ist es eben dynamisch, faktisch automatisierte Rechtsübernahme oder nicht? Und da muss man ganz klar sagen, die EU hat das Recht, jederzeit, wie wir auch, eine Revision von diesem Vertrag anzubelangen. Und aus diesem Kontext heraus, dass natürlich der politische Druck auf diverse Themen binnenmarktrelevant kann zunehmen, ist ja jetzt schon da, ist in der Vergangenheit da gewesen, wird morgen auch da sein, der Druck, müssen wir doch nicht glauben, dass wir ein gleichberechtigter Partner sind, wenn wir Legislative und Judikative noch abgeben auf allen binnenmarktrelevanten Fragen und gleichzeitig noch in Kauf nehmen, dass unser Vertragspartner mit einer Revision von dem Vertrag jederzeit kann den Binnenmarktbereich noch ausdehnen. Ich meine, das ist einfach Augenwischerei, muss ich Ihnen sagen. Und das meine ich, dass wir in den letzten Monaten wahrscheinlich alle langsam aufgewacht sind, weil wir es eben mal gelesen haben und nicht in uns irgendwo etwas vormachen lassen. Ich glaube, das ist das Thema.
Frau Moser, hat Ihnen sehr, sehr genau zugehört, gehören zu dem. Es klingt recht substanziell und differenziert.
Ja, das tut recht harte Aussagen bringen für eine Diskussion, wo ich muss sagen, und was Sachen vorwerfen, die falsch sind. Ich glaube, das nützt uns ja nichts. Also ich kann Ihnen einfach sagen, ich habe es Ihnen vorher gesagt, selbstverständlich werden wir eigenständig entscheiden, was wir übernehmen wollen, was wir einflüssen lassen in unsere Gesetzgebung und was nicht. Alles andere kommt gar nicht in Frage, Herr Erzinger. Kommt nicht in Frage. Und es ist an unserem Land und unserem Parlament und an der Schweizer Bevölkerung zu entscheiden, was sie will und was sie nicht will. Was wir heute haben, und darum
wäre so mein Vorrat. Vielleicht habe ich es jetzt noch nicht ganz verstanden. Gerne. Wenn Sie aber einen Vertrag abschliessen, wo drin steht, dass wir diese Teile autonom übernehmen müssen, dann entscheiden Sie eben nicht mehr selber.
Es steht eben nicht drin, dass man autonom übernehmen muss. Herr Brennwald, das steht nicht drin, das stimmt einfach nicht. Er behauptet, dass das stimmt nicht. Es darf ich auch noch fertig, er hat sehr lange geredet. Es gibt eine dynamisierte Rechtsübernahme. Es gibt eine Erwartung, dass eine Rechtsharmonisierung gibt in diesen Teilbereichen, in den 5 Abkommen, Marktzugangsabkommen, wo die Schweiz gerne partizipieren möchte am Binnenmarkt, um dort gutes Geld zu verdienen. Um teilt sie, um können auch, dass auch Schweizerinnen und Schweizer können arbeiten, einen Austausch von Fachkräften etc. Und dort gibt es die Erwartung, dass eine Rechtsharmonisierung gibt. Aber es kann sehr gut sein, Sie müssen mir dann vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, dass die Schweiz sagt, in diesem Bereich wollen wir jetzt das nicht. Das geht uns zu weit, das ist nicht mit den Eigenheiten der Schweiz vereinbar. Das
werden wir demokratisch. Dazu, das werden wir demokratisch. Das im Streitfall wir nicht entscheiden, sondern ein Schiedsgericht.
Jetzt muss ich einfach, wir müssen eben, er sagt, ich muss genau sein. Mhm. Ich muss wirklich genau sein. Wir können im Gegensatz zu heute können wir partizipieren. Das heisst, wir können mitreden. Wir haben Beispiele jetzt gehabt, beim Schengen-Dublin-Abkommen, wo man kann sagen, was Schweizer Anliegen sind, die dann allenfalls einflüssen. Wir können nicht entscheiden, weil wir sind nicht Teil der Europäischen Union. Aber das heisst, wir können bei der Gesetzgebung schon Einfluss nehmen. Und wir können nachher entscheiden, ob wir das wollen oder nicht. Selbstverständlich. Und was wichtig ist, ist, wenn wir dann nicht wollen. Ich nehme mal das Beispiel von Normen im Liftbereich. Wenn wir Lift was sich was Technologien exportieren. Es gibt ja eine Rechtsharmonisierung, die schlussendlich soll ja das Leben vereinfachen. Wir wollen ja niemandem das Leben erschweren, sondern soll den Export und den Import vereinfachen. Dass wenn wir dort in gewissen Bereichen das nicht wollen, weil unsere Normen anders sind, dann wird man das ablehnen. Und dann werden wir dort Beschränkungen in diesem Bereich. Und heute, wir haben die Börsenäquivalenz, wir haben andere Beispiele, heute haben wir eine gewisse Willkür, weil wir ja keine geregelte Streitbeilegung haben. Heute haben wir gewisse Willkür. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist für die Schweiz nicht gut.
Aber das ist ein definitiv ein demokratische Rechte werden eingeschränkt.
Nein, Herr Essinger, das ist falsch.
Es wird ein Staat im Instaat, dass sie 2 Jahre Zeit haben, einen Rechtserlass, also sprich Richtlinie oder Verordnung, zu übernehmen. Wenn sie ein Referendum ergreifen wollen, haben sie ein Jahr länger Zeit. Genau. Dann haben sie 3 Jahre Zeit. Genau. Das ändert aber nichts daran, dass sie den Rechtserlass übernehmen müssen. Sie können nachher, wie sie es richtig beschrieben haben, sie können über den gemischten Ausschuss anschliessend an das Schiedsgericht gelangen. Und dort erfolgt eine materielle Prüfung durch den EuGH, die erstens bestimmt, ist es überhaupt binnenmarktrelevant, worüber wir reden. Das wird sie, weil sonst würde er nicht angerufen werden. Und zweitens wird er nochmal bestätigen, ja doch, das Recht müssen sie übernehmen, weil in der EU führen wir sie. Also müssen sie, weil sie das Insta unterschrieben haben, müssen sie es übernehmen. Mhm. Und wenn wir dann immer noch Nein sagen und sagen, nein, wir wollen das nicht, die Liftnorm oder was auch immer, sorry, dann muss ich Ihnen einfach sagen, da haben Sie es nicht gelesen, dann entscheidet das Schiedsgericht über die sogenannte Ausgleichsmaßnahme. Und wenn Sie die Kombination jetzt richtig verstehen, Frau Moser und auch Frau Markwalder, dann müssen Sie doch zum Schluss kommen, dass sie immer das Damoklesschwert von einer grossen Geldzahlung über ihren direktdemokratischen Recht haben. Sprich, über Referenden oder auch Initiativen.
Aber Herr Herzinger, ich muss Ihnen eine Frage stellen.
Lassen Sie mich bitte etwas sagen. Ich finde es hochspannend. Wir haben 2 Vollblutpolitikerinnen, die jedes Detail von dem Insta kennen. Und wir haben jemanden, der sich akribisch aus der Wirtschaft ebenfalls mit dem befasst hat. Und sie kommen zu 2 verschiedenen Schlüssen. Und ich finde das extrem interessant, weil am Schluss geht es ja nicht nur um das, sondern sie, ich werde jetzt nachher eigentlich den Herrn Sohn wieder hören, darum versuche ich noch ein bisschen auf eine neue Schiene zu kommen. Sie sagen ja, das Problem oder das, was wir als Wirtschaft, und die ist bis jetzt wenig auftreten in diesem Thema, eigentlich befürchtet, ist eine Nivellierung gegen oben. Das bringt uns gar nicht alle die tollen Vorteile, wo wir da haben, längerfristig gesehen, sondern wir passen uns eigentlich gegenüber einem europäischen Markt an. Das heisst, Sie argumentieren auch stark wirtschaftlich.
Ja, natürlich. Und ich glaube, bisher hat man ja auch immer die Ökonomie Suisse oder auch andere. Man hat bisher verschiedene Verbände, auch in den letzten 2 Jahren, wo das Insta ja auf dem Tisch liegt, es ist ja fertig verhandelt seit Ende 18, hat man dazu gehört. Und man hat immer gehört, die Wirtschaft will.
Aber Herr Ertzinger, könnte ich Ihnen noch etwas erklären?
Die Wirtschaft will nicht. Die Wirtschaft ist nicht nur Ökonomie Suisse.
Aber und darf vor allem eine Frage stellen?
Moment, schnell, Frau Wagwalder. Die Wirtschaft ist nicht nur Ökonomie Suisse. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man einfach verstehen, wenn wir da in eine Spirale, eine Integrationsspirale gehen, müssen wir sie demokratisch legitimieren. Und was jetzt passiert mit dem Insta-A, ist, dass man keine demokratische Legitimation von so einer Integration, wo man dafür oder dagegen sein kann. Frau Markwalder ist dezidiert EU-Beitrittsbefürworterin seit Jahren, Jahrzehnten, und das ist okay. Das bin ich mit 20 Jahren gewesen, heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir letztendlich demokratisch legitimieren müssen.
Also ich möchte einfach fragen, was ist der Unterschied bei dem Mechanismus Schengen-Dublin in Rechtsübernahme im Vergleich zum Insta? Könnt ihr uns das erklären?
Ganz ein wichtiger Punkt. Ich kann es Ihnen im Detail gar nicht sagen, weil Sie genau wissen, dass... Nein, warten Sie schnell. Es gibt ja genau Schengen-Dublin oder Luftfahrtsabkommen, gibt es die dynamische Rechtsübernahme. Und da ist ja auch nichts falsch. Und wenn Sie auf unserer Webseite waren, sagen wir ja nicht nur Nein, sondern wir wollen auch als Allianz Kompass Europa Lösungen für die Zukunft haben. Und das unterscheidet uns im Übrigen auch von gewissen Parteien, die das ein bisschen vereinfacht subsumieren und sowieso gegen alles sind. Wir wollen bilaterale Marktzugangsabkommen auf sektoreller Basis haben. Aha. Das heisst, wir müssen anschauen, wo macht Sinn, allenfalls dynamisch Recht übernehmen. Und es gibt Orte, Sie haben es angesprochen, wo es Sinn macht. Wieso nicht?
Aber in Schengen-Dublin übernehmen wir nicht dynamisch Recht. Dort übernehmen wir automatisch Recht, und wir haben 2 Jahre.
Markus Sommer.
Hey, Sie wollen ja gar nicht, dass ich rede. Dem Sinn gebe ich jetzt.
Also, das ist ja jetzt gescheit.
Das ist offensichtlich. Nein, es ist offensichtlich der Fall. Frau Moser.
Also, wer Erzinger sagt, die Wirtschaft. Oder? Also, man muss es dann schon ein bisschen auseinanderhalten. Wir haben grundsätzlich, ich habe das gesagt, und ich finde es ganz wichtig, also wir sind ja nicht irgendeine Bananenrepublik, sondern wir haben saubere Prozesse, und wo ablaufen, wo wir selbstverständlich werden, irgendwann eine breite Diskussion mit der Bevölkerung führen über das Abkommen. Und man hat aber alle konsultiert, ich will das nur präzisieren.
Dass es an einem Punkt ist, wo die Seite sagt, wir müssen das abbrechen.
Genau,
es
aber
bringt
darum,
nichts mehr.
Lassen Sie mich doch schnell ausreden.
Das Ross ist tot, das reiten wir nicht mehr.
Ja, aber jetzt, darum sage ich, wir haben nach dem Abschluss, als der Entwurf vorgelegen ist, hat man konsultiert und alle Verbände haben sich äussern. Da hat es das Komitee noch nicht gegeben. Oder ich habe es zumindest nicht gekannt oder man hat nichts gehört davon. Und grundsätzlich, wenn man jetzt die Branchenorganisationen anschaut, die ja nicht einfach irgendetwas sind, sondern sage ich jetzt Swissmem, die die Maschinenindustrie vertritt in diesem Land. Also das ist keine Diskussion, ob man das unterstützt oder nicht. Also der Erzinger vertritt gewisse Wirtschaftsinteressen, die sich jetzt gebündelt haben. Aber ich will dann schon mal, es interessiert mich, inwiefern das Komitee dann die gesamten volkswirtschaftlichen Interessen von dem Land vertritt. Das sind sehr finanzstarke Akteure, die sich gebündelt haben. Das ist selbstverständlich wichtig. Die sollen das. Die sollen auch teilnehmen in der Debatte. Wir haben ein Machtvakuum im Moment, weil der Bundesrat sich nicht äußert. Aber das ist einfach ein Segment. Das ist, ich bezweifle, muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Erzinger, dass Sie einfach die gesamtwirtschaftlichen Interessen vertreten von dem Land.
Das sagt
nicht
niemand.
Nein,
das
sagt
die
Wirtschaft. Wir als Wirtschaft.
Wichtig, oder? Also, wir haben zwar finanzstarke Initianten, aber wenn Sie schauen, wer bei der Allianz dabei sind und Sie sehen die Aufteilung auf der Webseite, dann ist das alles über Sport, Kultur, ja. Finanzleute, Industrieleute. Also, es hat durchaus einen repräsentativen Charakter.
Aber es mag ja sein, dass die nicht darauf angewiesen sind, auf einen gesicherten Marktzugang. Es gibt hingegen sehr viele Branchen, wie zum Beispiel die Medizinaltechnikbranche, die jetzt ziemlich am Zittern ist, bis es Ende Mai wird und wir kein aufdatiertes MRI haben, weil das für sie ein echtes Problem darstellt. Und damit ist eben auch die Erosion der bestehenden Bilateralen offensichtlich. Wir könnten, wenn wir ein Insta hätten, zuerst zum gemischten Ausschuss und dann zum Schiedsgericht, um zu sagen, hey, es ist so vereinbart, dass wir das Update vom MRI auch überkommen und dass wir da nicht diskriminiert werden. Es ist genau zum Schutz von der Schweiz das institutionelle Abkommen.
Gut. Darf ich noch etwas? Jetzt mal schnell weg der Wirtschaft. Ich meine, wer redet für die Wirtschaft? Das ist natürlich ein Phänomen, das wir schon ein paar Mal erlebt haben. Es war sogar bei EWR so, gewesen, dass Wirtschaftsverbände sich mit dem beschäftigen und dann sich eine Meinung bilden und die Wirtschaft relativ lang den Vertrag eben gar nicht anschaut und relativ lang gar keine Ahnung hat, um was das geht. Das ist mal der erste Punkt. Deshalb gibt es auch diese Bewegung. Deshalb gibt es sehr viele Unternehmer, die plötzlich sagen, ja, nein, das ist jetzt etwas, was ich gar nicht gewusst habe, dass es so ist. Zweitens, jetzt die ganze Differenz, die wir jetzt diskutieren. Wie ist es denn heute? Heute haben wir ja eine viel einfachere Lösung. Heute, wenn wir ein Problem haben mit einer Rechtsübernahme, dann geht man in einen gemischten Ausschuss und tut miteinander diskutieren, eben auf Augenhöhe.
Das machen wir
und die andere Seite, hat nicht immer das Druckmittel, das sie natürlich nachher haben mit dem Insta. Und das ist genau das grosse Problem, dass wir jetzt wirklich bilaterale Verträge haben und nachher haben wir das nicht mehr. Und das ist der Grund, warum die Leute sich jetzt auch daran stören.
Das ist
und
zwar, anders, also,
noch etwas anderes. Ja. Die Stimmung im Bundesbern ist nicht so, wie jetzt das ein bisschen dargestellt wird. Sie vertreten jetzt hier eher eine Minderheit. Es ist wahnsinnig am Kippen und die Leute wissen eigentlich, dass auch im Bundesrat Zustimmung am Bröckeln ist. Man weiss nur nicht, wie man überhaupt noch mit Gesichtswahrung rauskommt. Und es geht in das hinein, was Philipp Erzinger völlig richtig sagt. Wir haben der EU 7 Jahre lang etwas vorgemacht. Wir haben eigentlich, ich meine, es war ja ein Anliegen von der Schweiz. Und das Anliegen hat sehr viel zu tun mit der damaligen Bundesrätin Micheline Galmi-Rebo, die das sehr stark gepusht hat. Deshalb hat die EU jetzt ein bisschen das Gefühl, ja, was ist eigentlich mit denen los? Die haben das zuerst wollen, jetzt haben wir so lange verhandelt. Das sehe ich völlig, das ist ein Problem. Aber der Vertrag bleibt schlecht. Und der Vertrag ist für ein Land, das sich mehr oder weniger doch immer noch muss können, frei können bewegen in diesem Europa, einfach nicht gut. Gerade weil wir weltoffen sind. Und zwar weltoffen gegenüber Europa, aber eben auch gegenüber anderen Märkten, ist wahnsinnig wichtig. Dass wir einen gewissen Spielraum behalten können. Und ich meine, das ist direkte Demokratie ist so wichtig in diesem Land.
Ja, also,
Sie können nicht kommen, stimmen ab.
Das
und
nachher
gibt es ausgeglichen. Nein, also, es geht
es tut mir leid. Also die direkte Demokratie, ich glaube, bei allen, die da sitzen, für die ist das absolut selbstverständlich. Sie haben überhaupt keine Differenz. Aber was ich ganz wichtig finde, ist, wenn wir über die Bilateralen reden. Und ich glaube, da muss man der Schweizer Bevölkerung einfach reinen Wein einschenken. Was nicht geht, ist da sogar Luftschlösser bauen, was man dann noch gerne alles hat. Wir sind im Herz von Europa. Wir sind notabene in einer wirtschaftlich relativ anspruchsvollen Situation aufgrund jetzt auch von Corona, was sich zugespitzt hat. Und unser wichtigster Handelspartner ist die Europäische Union und wir haben bilaterale Beziehungen mit denen. Wenn wir die bilaterale Beziehungen in der Zukunft haben wollen, wenn wir zum Beispiel ein für die Wirtschaft absolut essentielles Stromabkommen wollen, dann geht das über die gemeinsamen Spielregeln, die im Rahmenabkommen geregelt sind. Es ist nicht so, dass wir können auch natürlich, wir können sagen, wir haben die Nähwehr, wir können dort anfangen zu verhandeln, wir können über die Europäische Union, über den Beitritt reden, aber das wollen wir ja alle nicht. Wir sind alle Leute, die die Bilateralen wollen.
Ein Argument und für die Diskussion sagen, noch nachschieben.
Ja, aber ich finde das ganz wichtig. Es ist nicht so, also der Herr Erzinger, er macht ja keinen Vorschlag. Er sagt, wir möchten Verträge. Ja, nein, also,
nein,
ja,
wir auch. Er sagt das,
was vorliegt, wenn man nicht gut ist, aber den müssen wir jetzt abbrechen. Genau. Wir sagen, es tut uns schaurig leid. Die EU wird 3 Jahre ziemlich verärgert sein. Das ist okay. Das kann sich der Bundesrat und seine Diplomaten selber zuschreiben. Das haben die gemacht, der Schlamassel. Aber einfach jetzt einen Vertrag unterschreiben. Nein, also, nur weil wir jetzt schon 7 Jahre
verhandelt haben. Nein, das ist nicht meine Haltung. Und das ist auch nicht meiner Meinung nach der Frau Markwalder ihre Haltung. Ich finde es einen guten Vertrag. Ich bleibe dabei. Ich finde, das ist die Argumente, die sie bringen, die sind nicht stichhaltig. Es ist wichtig für unser Land und es ist wichtig für den Wirtschafts- und Forschungsstandort. Okay. Und ich muss Ihnen sagen, Sie müssen dann erklären, wenn der Preis, wo nachher alle sind, ich sage immer, sind meine Kinder, wo nachher meine Stelle also, suchen in dem Land.
Man kann den Punkt schnell einhaken, weil
es geht um die Wirtschaftsstandort
Schweiz. Teil der Sendung verbraucht schon. Und es ist ganz wichtig, die Diskussion hat ja darum jetzt noch mal einen neuen Spin bekommen, weil die Engländer jetzt mit dem Brexit erreicht haben, dass das Schiedsgericht und die Übernahme aus dem Raum ist. Die haben das wegverhandelt. Und man sagt jetzt, die haben eben härter verhandelt als wir und cleverer. Und jetzt ist die Frage, haben wir die Chancen auch? Macht das Sinn, Frau Markwalder, auch zu sagen, der EU, wir wissen, die werden jetzt böse und die werden verärgert sein. Wir entschuldigen uns auch schaurig, aber so geht es für uns nicht. Und einfach ein bisschen härter auftreten.
Ja, der mit dem härter auftreten, das finde ich immer süß, oder? Als hätten wir nicht wahnsinnig tolle Diplomaten, die wirklich, ich habe vorher nicht alle Verhandlungserfolge dürfen, fertig aufzählen, ich werde das schon noch in dieser Sendung können nachholen. Aber wir müssen schon die Briten sind in einer komplett anderen Situation. Die Briten haben eine Kampfscheidung hinter sich, wo sie in den letzten Minuten noch eine Scheidungskonvention haben auf den Schlitten gebracht. Und lesen die mal gut, lesen die 1200 Seiten auch mal und tut mal einen Vergleich anstellen, was die Briten haben rausgeholt und was nicht. Ich meine, die Briten haben zum Beispiel eine Anti-Dumping-Klausel drin. Das heisst, sie dürfen nicht in ihrem eigenen Land, aha, Souveränität, hallo, unter das EU-Niveau untergehen, sondern haben nachher auch schwierig, also haben nachher auch Ausgleichsmassnahmen zu gewertigen. Warum haben sie kein EuGH drin? Weil sie keine bilaterale Verträge haben, wie wir mit Marktzugang, mit sektoriellem Marktzugang. Das heisst, sie sind vom von der Übernahme von EU-Recht, von Rechtsharmonisierung gar nicht betroffen. Da braucht es auch kein EuGH zur Auslegung. Und das hat die Schweiz eben auch noch innen verhandelt. Das muss ich noch mal betonen. Und nachdem wir da im Inland die grosse Diskussion zu diesen angeblich fremden Richtern, obwohl ich kenne keine eigenen Richter, Klammer dazu, geführt haben, hat nachher der EU gesagt, okay, was gibt es für andere Möglichkeiten für Streitbeilegungen? Gut. Klassische völkerrechtliche Schiedsgerichtsverfahren. Wir konnten das Schiedsgericht hineinverhandeln. Und das Schiedsgericht das tut nur der EuGH anrufen, wenn notwendig und relevant und wenn es um die Auslegung von EU-Recht geht.
Also und bei den Briten geht es gar nicht um die Auslegung. Brexit ist Kreis, das kann man so nicht vergleichen.
Nein, Brexit ist Scheidung, wir machen Konkubinat.
Ich glaube, Wartezeit, das ist jetzt noch schön gesagt. Also Brexit ist Scheidung.
Wir machen Konkubinat. Wir sind nicht verheiratet, aber wir machen jetzt einen Konkubinatsvertrag, wie wir unser Zusammenleben gestalten.
Ich glaube, Frau Markwalder hat völlig recht. Der Brexit ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Situation, in der wir drin sind. Brexit oder Britinnen und Briten haben weggewählt vom Common Market und wir wollen ja den präferentiellen Zugang haben. Und darum, ich glaube, die Diskussion kann man wie subsumieren. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, das ist nicht vergleichbar. Ich glaube, was man muss wissen ist, wenn man das Rahmenabkommen jetzt, so hoffen wir, entweder durch den Bundesrat, durch Sie als Parlamentarierinnen, oder entsprechend vor dem Volk dann nicht mehr haben, dann ist ja wirklich die Frage, was machen wir dann? Mhm. Und ich glaube, wir müssen uns einmal bewusst sein, wir haben die strategische Auffanglinie, ich habe es vorher erwähnt, vom Freihandelsabkommen 1972. Das ist zwar veraltet, das müssen wir sicher anschauen. Aber vor allem haben wir die Bilateralen, wo Sie ja beide selbstverständlich auch dafür sind und wir auch. Und dann müssen wir anschauen, ja, was haben wir für Dossiers. Und Sie haben Strom erwähnt. Wir haben jetzt bei Compass Europa eine Taskforce, die sich Elektrizität anschaut. Das sind verschiedene Leute, die ehemals in der Strombranche waren, aktuell noch in der Strombranche sind. Und die schauen sich das Stromabkommen an. Wenn wir jetzt nur mal in diesen Sektor hineingehen, dann müssen wir einfach sagen, wenn Sie heute mit Verwaltungsratspräsidenten oder CEOs der Stromproduzenten in der Schweiz reden, dann werden die Ihnen allen sagen, wir kennen das Stromabkommen nicht einmal. Das haben irgendwelche Leute in Bern verhandelt und wir wissen nicht einmal genau, was drin steht. Und das ist die Ausgangslage für ein sektorielles Abkommen, das entsprechend sollte mit oder ohne entstehen. Wir brauchen ja ein Stromabkommen, ich glaube, da sind wir uns auch einig, entsprechend sollen verhandelt werden. Und das kann nicht sein. Ich glaube, wir müssen wieder irgendwo hingehen zu, ich sage jetzt gesundem Menschenverstand, wo die richtigen, wichtigen Köpfe an einem Tisch sind, wo entsprechend die einzelnen Abkommen anschauen können, was brauchen wir, und uns nicht dem Druck von der EU entsprechend aussetzen können. Und Strom ist ein perfektes Beispiel.
Also wir haben ein Stromabkommen, das auf dem Tisch liegt, das fertig verhandelt ist, das on hold ist wegen dem Rahmenabkommen. Und wenn Sie, ich weiß nicht, mit welchen Leuten Sie reden aus dieser Branche, Sie können mal ein bisschen schauen, was in der Zeitung gestanden ist. Wenn Sie sich austauschen mit denen, sagen alle unisono gleich. Wir brauchen dringend das Stromabkommen.
Das habe ich gesagt,
weil
vorher,
wir haben ein Souveränitätsproblem im Strom. Wir haben den Strompreis, die Tendenz, wenn wir es allein machen müssen, wird steigen. Sie sind bereits, die europäischen Länder haben sich bereits angefangen zu organisieren, ohne die Schweiz. Wir haben ein Problem mit der Instabilität der Stromversorgung, was alles schlussendlich, jetzt sind wir wieder bei der Grundsatzfrage, weil es geht ja um den Markt schlussendlich, was schlussendlich einfach für den Wirtschaftsstandort Schweiz und für die Zukunft von unserem Land nicht gut ist. Und was ich mich ein bisschen erstaunt, ich möchte das schon noch sagen, warum, Herr Erzinger, darf ich schnell fragen? Ich möchte ihm eine Frage stellen. Warum, Herr Erzinger, haben Sie das Gefühl, dass Sie und Ihre Taskforce das so viel besser wird, ein Stromabkommen verhandeln, als die Institutionen von unserem Land, wo ja doch, wir sind ja doch als
Recht... Das habe ich gar nicht gesagt, wir verhandeln doch nicht. Ich sage, wir haben eine Taskforce, um die besten Köpfe zusammenbringen, wo wir eine Lösung suchen können.
Und da können Sie ja dankbar sein, dass die Wirtschaft sich auch um das kümmert.
Das ja, ist das ist super, und das finde ich super.
Schauen Sie, das Stromabkommen, das ist an sich sowieso etwas, wo hochproblematisch ist, weil es wird unser Problem nicht lösen. Wir haben eine Energiewende gemacht, wo wir sehr stark auf den Import angewiesen sind von Strom. Und es sieht so aus, dass Deutschland und Frankreich, die diesen Strom liefern sollten, wahrscheinlich in 20 Jahren den können gar nicht liefern. Da könnte uns ein Stromabkommen gar nicht helfen. Aber was ich wirklich erstaunlich finde, Frau Moser, Sie haben jetzt vorher Ihre Kinder wieder erwähnt und ich habe auch Kinder. Es geht genau um das. Ja. Wir wollen doch alle, dass unsere Kinder in 20 Jahren auch noch abstimmen können. Und es hat eine Wirkung. Und es ist nicht so, dass das Gericht der Gegenpartei im Prinzip sagt, ja, dann machen wir weiter, die Gesetze werden jetzt einfach angepasst. Und wenn ihr nicht wollt, dann tun wir die ganzen Beziehungen, die ihr mit uns habt, tun wir abbrechen.
Das ist so ein
Darum sind ja alle Prozesse sichergestellt. Also ich gehe davon aus, dass wir selbstbewusst darüber entscheiden, eine Güterabwägung machen, wie wir das immer machen. Ist das in unserem Interesse? Welche Argumente sprechen dafür und welche Argumente sprechen dagegen? Und ich gehe davon aus, dass wir das selbstverständlich auch werden beim Rahmenabkommen machen. Dass wir eine öffentliche Auseinandersetzung werden haben, wo wir die Güterabwägung machen können. Weil die Bevölkerung hat in der Umfrage, muss ich Ihnen sagen, bisher sich recht positiv zu dem Rahmenabkommen geäußert, weil sie weiss, dass die bilateralen Verträge sehr wichtig sind für das Land.
Aber Frau Moser, das stimmt. Ich glaube, wir sind in vielen Punkten gar nicht so weit voneinander entfernt. A, haben wir super Institutionen, die wollen wir schützen. Die wollen wir nicht preisgeben in einem Rahmenvertrag, wo letztendlich gewisse Rechte wirklich beschnitten werden und am Schluss einfach wir mit unseren Referenden und Initiativen am Schluss nicht mehr das bewirken können, was wir heute bewirken können. Aber ich will noch einen anderen Punkt reinbringen, volkswirtschaftlichen Punkt, Herr Brennwald, wenn Sie erlauben. Wir importieren 20 Milliarden mehr von Europa, als Europa von uns importiert. Und wenn wir jetzt mal das Insta an, das Rahmenabkommen, wo wir ja da heute darüber streiten, einfach mal bodigen, einfach mal auf gedanklich mal schon wegtun, oder? Ich bin auch überzeugt, das Volk wird das ultimately dann ablehnen. Aber wenn wir das mal wegdenken, dann geht es ja wirklich darum, was machen wir dann nachher? Und ich glaube, jetzt können wir lang sagen, ja, wir haben die bilateralen 1 und 2, aber wir können uns ja nicht ausruhen auf denen. Es gibt ja ein Märchen, wo gern von den Befürwortern immer erzählt wird, dass die dann erodieren, die Bilateralen. Und nachher sind wir alle verloren und es geht unser Wohlstand weg. Da will ich wirklich zu Debatten ausstellen. Nicht mehr wundern, was Sie sagen. Wenn wir doch so viel mehr importieren von der EU, als die EU von uns importiert, dann ist das ein Gefälle, wo wir doch eine gewisse Verhandlungsmacht haben. Wenn es uns gelingt, zweitens gewisse Dossiers, Strom haben wir kurz angeschaut, es gibt andere, Forschung und Bildung ist auch so berühmt. Wenn es uns gelingt, die Dossiers einmal aneinander zu reihen und auch letztendlich von der Verhandlungsseite her nicht nur mit Inhalt zu füllen, da sind wir als Kompass Europa haben mit Weisheit nicht mit Löffel gefressen, aber wir sind bereit, auch mitzumachen, das ist klar. Dort haben wir unsere Taskforces. Aber wenn es uns gelingt, das auseinanderzunehmen und einmal zusammenzufügen als Verhandlungsmacht, dann müssen wir doch können nach dieser Kälteperiode, die die EU sicher wird haben, die wird nicht Freude haben an der Ablehnung durchs Volk, müssen wir doch können ansitzen und wieder verhandeln.
Also keine Gefahr von der Erosion, sondern wir sind Angst vor der Verhandlungsposition.
Ja, wieso hat man Angst vor dieser Situation? Da können wir doch selbstbewusst sein. Das verstehe ich nicht.
Jetzt, bevor Sie antworten, wir haben noch 2 Minuten. Nein, wir haben nur noch 2 Minuten. Und ich weiß, dass in diesen 2 Minuten das Wichtigste noch gesagt wird, egal von wem. Aber jetzt ist jemand von Ihnen beiden dran.
Jetzt darf ich anfangen.
Gut.
Wir sind in einer wirtschaftlich äußerst anspruchsvollen Situation. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker, und ich hoffe auch, die Wirtschaft als Gesamtes wird das wollen, ist es, die wichtigen, die richtigen Rahmenbedingungen für unser Land sicherzustellen. Dass die Unternehmen sich entwickeln können, dass wir unsere Fachkräfte haben können, die wir wollen, dass die Schweizerinnen und Schweizer...
Frau Moser, ist ein bisschen allgemein, Entschuldigung.
Doch.
Wir haben nur 1,5 Minuten.
Ja. Also, und wenn wir das sicherstellen, jetzt, ist doch völlig klar, dass wir die Bilateralen auf stabile Beine stellen müssen. Sonst fängt es an rumpeln, noch und noch und noch. Das ist für mich absolut essentiell. Wieso? Jetzt in der Corona-Krise sagen, wir gehen den Wirtschaftsstandort Schweiz schwächen, ist
machen
für mich
machen wir den Markus und nachher Schlusswort für
die Frau. Also erstens mal hat die Schweiz eigentlich auch in der Corona-Krise gezeigt, dass sie relativ leistungsfähig ist und das relativ gut übersteht. Viel besser als die meisten Länder in der EU. Sie haben es erwähnt, Rahmenbedingungen, das ist genau der Punkt. Wenn wir die liberalen Rahmenbedingungen haben wollen, die wir haben, und die müssen liberaler sein als in der EU. Das ist ja der Grund, warum das kleine Land Erfolg hat, mitten in Europa. Mhm. Wir hätten gar nicht mehr, nicht so einen grossen Markt. Wir haben Erfolg, weil wir gute Institutionen haben und gute Rahmenbedingungen. Mhm. Und was Sie unterschreiben wollen, ist ein Blankoscheck, wo wir nicht mehr Einfluss nehmen können auf diese Rahmenbedingungen. Wo zum Beispiel, und das haben wir gar noch nicht diskutiert, Binnenmärkte-relevant sagen Sie, ist heute das. Die EU kann in 30 Jahren sagen, Binnenmärkte-relevant ist Steuern. Ist Arbeitsrecht. Das können Sie alles machen. Mal, und wir können nichts mehr dagegen machen. Sie wollen einen Blankoscheck unterschreiben. Und es ist einfach so.
Das ist
und Sie schütteln
das sind
Sie
schütteln die Kohle.
Nein, es ist nicht
Sie
korrekt.
Wissen, Sie haben keine
Argumente. Aber Herr Somm, 1,5 Millionen Arbeitsplätze hängen in der Schweiz vom Marktzugang zu der EU ab. Das sind Existenzen, das sind Mütter und Väter, die für ihre Existenzen ein Anrecht haben, dafür zu sorgen. Wir haben weitere Interessen neben dem Strom. Ich will hier nur noch Horizon erwähnen. Das EU-Forschungsprogramm, das die Schweiz seit Jahren erfolgreich partizipiert hat, das in unserem ureigensten Interesse liegt, zur Erhaltung von Innovationskraft. Und auch das hat eben einen Konnex zum Insta.
Danke vielmals. Ich weiss, es ist phasenweise ein bisschen technisch. Ich habe es hochinteressant gefunden und am liebsten würde ich jetzt noch mal 50 Minuten anhängen. Aber ich würde sagen, das war mal ein Auftakt gewesen. Vielleicht sehen wir entsprechend Leute aus Ihrer Gruppierung wieder in einer von unseren Sendungen und dann können wir das sehr gerne so weiter diskutieren. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Merci, Frau Moser, Frau Markwalder. Danke, danke vielmals, Philipp Erzinger, dass Sie da waren. Und auch danke speziell an Markus Sommer, dass er sich an der Diskussion beteiligt hat. Merci. Ihnen wünsche ich eine gute Woche. In einer Woche am nächsten Sonntag unsere Partnersendung. Ich freue mich, wenn Sie in einem Monat wieder bei uns hinschauen. Danke vielmals. Adieu miteinander.